Ja, schönen guten Morgen von mir. Hallo Silas. Ja, wir haben schon was zusammen erlebt. Da muss man sich nochmal besonders begrüßen. Lang nicht gesehen. Ja, heute geht's um meine Lieblingsdisziplin, ums Hinfallen und wieder aufstehen und wieder hinfallen und wieder aufstehen. Als Torhüter macht man das im Training so, ja, bestimmt 100 Mal. Wenn es Torwarttraining vorher noch gab, noch ein bisschen häufiger. Kann ganz schön anstrengend sein, aber wie ihr seht, nach dem häufigen Hinfallen in meinem Leben stehe ich hier vor euch. Das ist schon mal eine tolle Sache. Ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht, der mich in letzter Zeit immer mal wieder beschäftigt hat. Und zwar steht er in den Sprüchen im Kapitel 24 und ich lese euch den mal im Kontext vor. Normal ist ja bei den Sprüchen immer so, ein Hinweis folgt dem nächsten, aber hier haben wir so eine Passage, die zusammengehört. Genau, da steht ab Vers 15, laure nicht der Wohnstätte des Gerechten auf, du Gottloser, zerstöre nicht seinen Lagerplatz, denn siebenmal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf, aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Wenn dein Feind fällt, freu dich nicht, und wenn er stürzt, jauchze dein Herz nicht, damit nicht der Herr es sieht und es böse ist in seinen Augen und er seinen Zorn von jenem abwendet. Entrüstet dich nicht über die Übeltäter, ereifere dich nicht gegen die Gottlosen, denn für den Bösen gibt es keine Zukunft, die Leuchte der Gottlosen erlischt. Ja, der eine Vers ist ziemlich bekannt. Wenn man die Lutherbibel hat, dann ist er auch dick angestrichen. Die anderen sind vielleicht noch nicht so bekannt, aber ich versuche wirklich mal auf alle diese Teile einzugehen. Und wir schauen uns die verschiedenen Personen mal nacheinander ein. Da haben wir einmal den Gerechten und wir haben den Gottlosen. Also die zwei, die gibt's hier, die werden gegenübergestellt. Und der Gerechte, der ist hier erwähnt, denn siebenmal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf. Die Aussage, die hat mich beschäftigt, denn hier wird ja gesagt, dass der Gerechte fällt. Und der fällt nicht nur einmal, sondern der fällt wie so ein Torwart immer wieder. Also diese sieben, die steht da jetzt nicht, dass man runterzählt von sieben, jetzt bin ich schon dreimal gefallen, viermal muss ich noch, sondern das heißt eigentlich immer und immer wieder fällt der Gerechte. Und ich dachte so, das beschreibt doch eigentlich das Leben von einem Ungerechten, von jemandem, der nicht gottesfürchtig ist, der ungläubig ist. Aber hier ist es in Verbindung gebracht mit dem Leben derjenigen, die Jesus als Rettung angenommen haben, die ihren Fokus auf Gott gerichtet halten, die Bibel lesen, die beten, die sich an seinem Wort orientieren. Ob es jetzt hier um persönliche Schuld geht, ob es um Anfechtungen geht, die wir erleiden, ob es um persönliches Leid geht oder Niederlagen gemeint sind. Klar ist, laut diesem Vers, dass der Gerechte sich dadurch auszeichnet, dass er immer wieder fällt. Der Gerechte zeichnet sich nicht dadurch aus, dass er nie fällt. Und jetzt könnte man eigentlich zwei berühmte Fragen stellen, nämlich einmal die Frage, warum lässt Gott das zu, dass ich immer wieder falle? Das ist so die erste berühmte Frage. Und die zweite berühmte Frage, die man sich, glaube ich, immer wieder stellt, ist, wie blöd kann man eigentlich sein? Ja, das sind die zwei Fragen in meinem Leben. Wir alle fallen immer wieder und derjenige, der letztendlich für die gefallene Welt, für Anfechtung, für Leid, Zerstörung und Tod verantwortlich ist, ist immer der Gleiche, ist immer der Verführer, ist immer der, der es sogar schafft, in uns als Gläubige die Frage zuzulassen, warum lässt Gott das zu? Also er schafft es, dass er die Verantwortung für sein Tun auf Gott abwälzt. Aber diese Frage ist zwar spannend in dem Zusammenhang, aber ich möchte eine ganz andere stellen. Nämlich möchte die Frage stellen im Zusammenhang mit dem Text, wie authentisch leben wir als Geschwister miteinander und mit den Christen in unserem Umfeld? Weil wenn wir als die Gerechten das Bild erzeugen in unserem Umfeld, geistlich besonders rein zu sein, kaum Kämpfe zu haben oder kaum Gnade nötig zu haben, dann nähern wir uns dem Problem, das Jesus bei den Pharisäern kritisiert, als er über die getünchten Gräber spricht. Ja, er sagt hier, ihr malt eure Gräber, Grabstätten von außen weiß an, damit das alles schön und sauber aussieht, aber innen stinkt's gewaltig. Und ich habe euch den Vers mal mitgebracht. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, innen aber voll von Totengebeinen und aller Unreinheit sind. So erscheint auch ihr von außen den Menschen gerecht, innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Also die Pharisäer, die erwecken den Anschein, fromm und fehlerlos zu sein. Und die laufen rum und sagen, schaut uns an, wir machen überhaupt keine Fehler, wir fallen nie. Aber tatsächlich ist es ganz anders. Und ja, wir sind wiedergeboren, ne, wir glauben an das leere Grab. Wir sind mit Christus gestorben, mit Christus auferstanden. Aber unsere irdischen Körper, Paulus nennt es das Fleisch, tut Dinge, die uns, die anderen und unsere Beziehung zu Gott schaden. Und dann kommt diese Grabpflege ins Spiel. Ja, das ist uns gar nicht fremd. Kostet viel Energie, unsere Gräber immer wieder weiß anzustreichen und so zu wirken, als wären wir die geistlichen Superhelden und anderen geistliche Stärke vorzuspielen. Und wir tun dann so, als ob alles in Ordnung wäre. In Wahrheit ist es aber gar nicht so. Und wir möchten alle als gute Christen dastehen und geben unsere Probleme nicht zu. Und dann hört man so Sätze wie, ja, mit Undankbarkeit, da habe ich überhaupt gar kein Problem. Oder vergeben ist für mich ein leichtes. Spenden, kein Problem mit Geld, da kann ich gut umgehen. Oder wie mein Kollege Bernd Kraus immer sagt, in Demut kann mir keiner was vormachen. Ja. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir unsere Schwachstellen auch irgendwie deutlich machen, ohne jetzt, ich sag's mal so, einen seelischen Striptease hinzulegen und allen im Detail zu erklären, was mein Problem ist. Ich erzähle euch mal eine Geschichte, die hat mit meinem Rücken zu tun. Ihr habt vielleicht mein Kreuz gesehen, hinten auf dem Rücken. Ja. Ich habe das nicht vielen erzählt, aber ich hatte so ein Problem, ein Hautproblem, und das wurde dann operiert, kleine OP, wurde dann genäht. Und mein Problem war aber, ich hatte kurz nach der OP Geburtstag, und als ich dann in der Gemeinde war, wussten die Leute nicht Bescheid. Und die haben mich dann herzlich begrüßt. Ich brauche jetzt mal einen Freiwilligen. Komm mal zu mir. So. Wenn ich dir jetzt meine Hand zu... Wir begrüßen uns jetzt. Ja, du gratulierst mir jetzt zum Geburtstag. So, dann gebe ich dir die Hand. So, und dann haust du mir so richtig, weil ich bin ja jemand, der das gut aushalten kann, so richtig schön. Und die Trefferfläche war immer genau da, wo meine frisch genähte Wunde war. Also hätte ich den Leuten da vorher drüber Bescheid gesagt, dass ich da meine Schwachstelle habe, dann wäre das vielleicht anders ausgegangen. Aber das Problem ist jetzt, das Ding hat sich dann an dem Tag entzündet, weil mein Onkel noch auf die Idee kam, mich so freundschaftlich von hinten zwischen den Schulterblättern zu massieren. Also hat sich entzündet, die Naht musste gezogen werden. Jetzt muss das seit 6 Wochen, heilt das so langsam von innen aus. Und ich muss jeden zweiten Tag zum Arzt laufen, um Verbandswechsel. Also seitdem kennt mich mein Hausarzt mit Namen, und die ganzen da am Tresen, also das ist Zeichen von Alter, glaube ich, wenn der Hausarzt und alle Belegschaft einen mit Namen kennt. Ach, Herr Zöller, schön, dass Sie wieder da sind, Verbandsraum 2, setz mich noch kurz einen Moment. Ja. Ja. Naja, aber was ich sagen will, es ist wichtig, auch in der Öffentlichkeit, nicht im Detail, aber einfach auch mal deutlich zu machen, ich habe Schwächen. Ich habe Probleme in meinem geistlichen Leben, dass wir nicht so erscheinen wie die Pharisäer, die einen Anschein erwecken, fehlerlos und fromm zu sein, aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Durch mein Verschweigen von dieser Schwachstelle entstanden auch ganz ungewöhnliche Begrüßungen. Könnt ihr euch das vorstellen? Du triffst jemanden, jetzt Jugendsportarena ist kurz vorbei, und du wusstest, okay, ich habe jetzt dieses Problem, hat er auch da nicht die Möglichkeit, allen davon zu erzählen, und dann begegnest du Leuten, die du ein Jahr nicht gesehen hast, wo du dich normalerweise herzlich umarmst, aber irgendwie kommt das ganz ungelenk, und die Leute haben mich danach gefragt, ist irgendwie, haben wir ein Problem miteinander? Ich so, nee, ich habe nur ein Problem damit, wenn du mir auf dem Sportcamp noch mal härter als Handballer auf meinen Rücken haust, wie das in der Gemeinde schon passiert ist. Also wenn wir längere Zeit so tun, als ob, dann ist auch die Fallhöhe irgendwann so enorm, dass ein ehrliches Gespräch über Probleme, Sorgen, geistliche Themen, das wird da fast unmöglich. Ja, wenn ihr über Jahre den Anschein erweckt, perfekt zu sein, wer will sich dann mit euch noch über Probleme unterhalten? Ihr habt ja gar keine Ahnung davon. Wir sind Menschen, die trotz angelegter geistlicher Waffenrüstung Lücken und Schwachstellen haben, angefochten sind und fallen, immer und immer wieder. Der Missionar, der in seinem direkten Umfeld, in der Nachbarschaft, der Mut versagt, über Jesus zu sprechen. Der Älteste, der auch Vorbild sein sollte, der mit der übertragenen Verantwortung falsch umgeht. Der Prediger, der daneben liegt in seiner Auslegung oder manipulativ wird. Der Seelsorger, der mehr spricht, als richtig zuzuhören. Und wenn der Bibelvers stimmt, dass der Gerechte siebenmal fällt und man sehr wenig davon mitbekommt, dann fehlt uns wahrscheinlich zu oft der Mut oder auch das Vertrauen, offen über unsere Kämpfe zu sprechen. Und mir persönlich begegnen zu viele Christen, die scheinbar alles im Griff haben. Und ich laufe auch viel zu häufig genauso rum. Ein solches Verhalten, das erzeugt ein Idealbild oder einen Glaubenshelden, der nie fällt. Und das ist eine Realität mit hohem Frustpotenzial für andere Gemeindemitglieder. Geschwister, die das Schauspiel wirklich als wahrnehmen, die fühlen sich dann schnell abgehängt. Besonders die Leute, die ein Problem haben, was ganz offensichtlich ist, was sie nicht verstecken können. Wir haben vielleicht Probleme, die können wir irgendwo verbergen. Aber wenn Dinge offensichtlich sind, wie sollen die Leute denn mit denen umgehen, die scheinbar fehlerfrei sind? Wieder andere denken, die sind alle so perfekt, ich bin unwürdig und zu schlecht, um im Reich Gottes überhaupt Verantwortung zu übernehmen. Es gibt eine Gemeinde, die war ein bisschen größer. Ihr habt jetzt auch ein bisschen Technik aufgebaut. Der nächste Schritt könnte Autotune sein. Was ich sagen will, nicht, dass ihr schlecht singt, aber es gibt eine Gemeinde, die haben das eingeführt bei sich. Also Autotune müsst ihr verstehen, das ist, du kannst eine Tonart eingeben und dann singst du und du kannst eigentlich singen, was du willst. Die Technik zieht dich immer dahin, wo es korrekt ist. Also jeder kann dann singen. Ja. Aber in dieser Gemeinde hat niemand drüber gesprochen, dass Autotune eingeführt wurde. Das heißt, die Sängerinnen standen vorne, die Sänger standen vorne, alle haben wunderbar gesungen, es klang alles perfekt. Nach einem halben Jahr haben sich die gleichen Musiker darüber beschwert, dass niemand Teil des Musikteams sein will. Warum? Weil diejenigen, die im Gottesdienstraum sitzen und zuhören, die denken, die sind viel zu perfekt, da habe ich eh keinen Platz. Ja. Die Schwachstellen der Sänger werden übertüncht, sie wirken perfekt, obwohl sie es nicht sind. Niemand in der Gemeinde weiß davon und das Ergebnis, niemand möchte mehr in das Musikteam, weil sie scheinbar nicht singen können. Also wir haben unsere Masken und wir haben unsere Strategien, um unsere Schwachstellen zu verbergen. Ein Bibelschüler beim TSR hat mich mal gefragt, ganz wichtige theologische Frage hier in der Nähe vom Rheinland, ob man sich als Christ verkleiden darf. Ich habe auch in Köln studiert, mir ging das alles ein bisschen mit dem Verkleiden so auf die Nerven. Habe ihm aber dann gesagt, bisschen überspitzt, die meisten Christen tragen jeden Sonntag eine Maske. Ja. Also ich glaube, das Kennzeichen christlicher Reife ist nach dem Neuen Testament nicht Fehlerlosigkeit, sondern Demut. Und das lernen wir bei jemandem, der ziemlich bekannt ist. Der Paulus, der gilt uns, glaube ich, allen als Vorbild. Aber selbst der hat es zum Ausdruck gebracht. Er schreibt offen über seine Schwächen, über einen fortwährenden Kampf mit Sünde, statt den Eindruck von Perfektion zu vermitteln. Er schreibt, denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Der Paulus, der weiß Dinge, die er nicht tun soll und tut sie trotzdem. Auch er scheitert, sodass er am Ende zu einem verzweifelten Ausruf kommt: Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Und er stellt dann am Ende fest, die christliche Hoffnung besteht nicht darin, dass ich keine Schwachstelle mehr habe, sondern die Hoffnung besteht darin, dass meine Schwachstelle nicht das letzte Wort über mein Leben hat. Und dann kommt er am Ende, einen Vers später, zu dem Ausspruch: Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist die Lösung. Der Paulus ist jemand, der berichtet dann auch von einem Pfahl im Fleisch. Niemand weiß so ganz genau, was es ist. Vielleicht ist das auch gut so. Ja. Ist jemand, der an der Spitze steht als Missionar. Ein Timotheus könnte ich mir vorstellen, der weiß ganz genau, was es war. Leute, denen er vertrauen konnte. Aber in der Öffentlichkeit spricht er von einem Pfahl im Fleisch. Und das ist, glaube ich, auch schlau, so vorzugehen, dass man nicht überall hausieren geht mit seinem Problem und in ins Detail geht, sondern einen Pfahl des Fleisches irgendwie kommuniziert, aber persönlich Menschen hat, die einem nahestehen, die dann genauer wissen, worum es geht. Also wir sind nicht dazu berufen, Christen zu sein, die niemals fallen. Wir sind dazu berufen, Menschen zu sein, die durch die Gnade Jesu nach dem Fallen immer wieder aufstehen. Und wir brauchen diese Leute, weil geistliches Wachstum nicht in der Isolation entsteht, sondern Gott braucht auch oft Menschen, um uns vor den Fallen zu bewahren und uns nach dem Fallen wieder aufzurichten. Also wir dürfen anderen erlauben, uns beim Aufstehen zu helfen. Wir dürfen uns öffnen und uns anderen in Seelsorge anvertrauen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass diese Menschen, bei denen wir in die Seelsorge gehen, das Ausgesprochene vertraulich behandeln und nicht damit hausieren gehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in der Gemeinde Raum haben und Freiheit haben, über Niederlagen zu sprechen. Weil sonst erscheint so ein Bild der perfekten Leute, die sich treffen, und wer will sich in dieser Gruppe wohlfühlen? Da gibt es ganz wenige, die sich dann wohlfühlen, besonders die Leute, die von außen kommen. Und wer sind diese Menschen in deinem Leben, denen du dich anvertraust, die dir von Zeit zu Zeit kritische Fragen über ganz persönliche Dinge stellen dürfen, nicht aus Neugier, sondern um dich, wie gesagt, vor dem Fallen zu bewahren oder dir wieder aufzuhelfen. Als wir nach Indien gereist sind, dann haben wir immer vorher eine E-Mail geschrieben an alle, die mitfahren, und haben gesagt: Hier, ihr müsst uns als Leitern vertrauen und ihr müsst uns die Sachen sagen, die euch triggern. Und wir hatten jemanden, der war unglaublich behaart. Ja. Also so behaart, dass einem ganz, ganz viele Witze von jetzt auf gleich einfallen würden. Und der hat uns aber dann geschrieben in dieser vertraulichen E-Mail. Er sagte: Ich habe da ein Problem damit und ich raste sofort aus, wenn jemand darüber Witze macht. Wir wussten das jetzt und konnten eben dem vorbeugen. Hätten wir das nicht gewusst, dann wäre das wahrscheinlich vor Ort eskaliert. Und jeder von euch, der jetzt mitgereist wäre, hätte uns so eine E-Mail geschrieben, hätte gesagt: Das ist mein Problem. Wenn ich wenig schlafe und wenn ich belastet bin und wenn dann noch geistliche Anfechtungen dazu kommen, dann sind das die Punkte, die muss nur einer kurz berühren, dann flippe ich aus, dann springe ich aus der Hose. Genau. Und es hat uns geholfen, einfach auch miteinander gut klarzukommen. Es gibt noch ein anderes Beispiel, vielleicht kennt ihr den, der hat auch zwischen den Schulterblättern, ein Lindenblatt ist da hingefallen, der Siegfried, der hat in Drachenblut gebadet, habe ich nicht getan. Aber der hat auch eben, wie gesagt, diese Schwachstelle, und dann ist es ein bisschen anders gelaufen, weil die Sieg, wie heißt sie denn nochmal? Kriemhild, die war seine Vertraute und sie hat eigentlich hat es eigentlich gut gemeint und hat gesagt, ich sag dem Hagen mal, wo der Siegfried seine Schwachstelle hat, damit er den auf der Jagd bewahren kann vor Schaden. Aber sie hat quasi ein Geheimnis ausgeplaudert. Der Siegfried, der hatte quasi die Kriemhild als vertraute Person. Er hat gesagt, der kann ich das erzählen. Aber sie hat gut gemeint, aber schlecht gemacht, hat sie jemand anders gesagt. Und der hat ihn dann quasi, das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel für schlechte Seelsorge. Ja, jemand, der eine Schwachstelle erzählt bekommt und es direkt mal an den Nächsten weitergibt. Auch wenn man es gut meint. Und so weit soll es halt in der Gemeinde auch nicht kommen. Ja, weil das ist oft dieser Punkt, wo Leute sagen, ja, diese Kriemhilds, die gibt's ja überall und deswegen spreche ich nicht über meine Schwachstellen. Weil das kommt ja irgendwann raus und irgendwann wird das gegen mich verwandt und dann habe ich ein richtig großes Problem. Aber es gibt halt Dinge, die besonders umbetet werden müssen bei jedem von uns. Ich springe noch ein bisschen weiter. Wir gucken jetzt den Gottlosen an. Da steht, laure nicht der Wohnstätte des Gerechten auf, du Gottloser, zerstöre nicht seinen Lagerplatz. Und dann steht, die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Der Gottlose, der wird hier als Gegner des Gerechten beschrieben. Er bedroht dessen Existenz, wartet auf dessen Schwächen und versucht, die Niederlagen für sich auszunutzen. Er hofft auf den Untergang des Gerechten und freut sich über dessen Fall. Kleine Geschichte aus Nigeria, Nordnigeria. Einfach ein gläubiges Ehepaar mit 5 Kindern gefragt, warum sie in verschiedene Gottesdienste gehen. Dann sagt er, naja, wenn einer Gemeinde ein Anschlag stattfindet, dann haben unsere Kinder zumindest noch einen Elternteil, der sich kümmern kann. Ja. Der Gottlose, der versucht, die Wohnstätten des Gerechten zu zerstören. Der bedroht die Existenz. Aber jetzt ist die Frage, wie kommen denn jetzt Gottloser, der die Lagerstätten zerstören will, und der Gerechte miteinander klar? Und da gibt's auch die Anweisung, wenn dein Feind fällt, freu dich nicht, und wenn er stürzt, dann jauche dein Herz nicht. Also wer unter solchen Angriffen wie in Nigeria zum Beispiel leidet, oder wie habt ihr auch in eurem Berufsleben oder so Leute, die euch richtig nerven, da sammelt sich verständlicherweise Ärger, Enttäuschung, der Wunsch nach Vergeltung. Aber die Bibel sagt hier, wir sollen uns nicht drüber freuen, wenn der Gottlose stürzt und vergeht. An anderer Stelle heißt es auch, dass wir nicht selbst Rache üben sollen, sondern dass wir die Rache Gott überlassen sollen. Paulus greift da Verse aus dem Alten Testament auf. Da steht, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Ganz schön schwierig. Aber ich habe das auch schon mal erlebt, dieses, wenn du einem Feind was Gutes tust, das hinterlässt Spuren. Da denkt der drüber nach. Das bleibt in dem seiner Birne drin. Das ist wie feurige Kohlen auf seinem Haupt. Da kann er nicht anders als zu Hause drüber nachdenken. Und deshalb soll der Gerechte nicht mit Schadenfreude reagieren, wenn der Gottlose fällt. Er soll nicht jubeln, wenn sein Feind niedergeschlagen wird, weil das Gericht über den Gottlosen ist Gottes Sache, nicht die von uns. Und der Gerechte unterscheidet sich vom Gottlosen nicht nur darin, dass er immer wieder aufsteht, sondern er unterscheidet sich auch darin, wie er mit dem Fall des Feindes umgeht. Der Gottlose, der feiert den Untergang, oder der hofft auf den Untergang des Gerechten, aber der Gerechte, der überlässt das Urteil Gott. Und ich glaube auch, dass der Gerechte, wenn wir uns das Fallen von einem Gottlosen anschauen und wir wissen, dass wir eigentlich auch alle nur aus Gnade immer wieder aufstehen, dann wird uns bei dem Fall eines Gottlosen unsere eigene Zerbrechlichkeit bewusst. wäre Gott nicht gnädig, dann würden wir genauso fallen und dann würden wir genauso liegen bleiben und nicht wieder aufstehen. Und deshalb reagiert der Gerechte nicht mit Triumph, sondern mit Demut und mit Zurückhaltung. Mir ist aufgefallen im Sportverein, wenn du als Christ so rüberkommst wie ein fehlerfreier Moralapostel mit erhobenem Zeigefinger, dann hört dir außerhalb der Kanzel niemand zu. Aber wenn du als begnadigter Sünder im Alltag unterwegs bist, dann hat dein Wort auch im Alltag Bedeutung. Wir sollten nicht vorgeben, niemals zu fallen, sondern wir sollten auf den dankbar hinweisen, der uns immer wieder aufrichtet. Ich habe noch einen Punkt auf dem Boden. Moment, einmal zurück. Ich bin ja Missionar oder mir sind die Leute ein Anliegen, die gottlos sind. Hier steht, dass es für den Bösen keine Zukunft gibt und die Leuchte der Gottlosen erlischt. Irgendwann ist das so. Aber es gibt eine Zeit bis zu diesem endgültigen Fallen, bis zum Erlischen der Leuchte Gottes. Und in der Zeit hat Gott die Möglichkeit, diesen Gottlosen auch in seiner Gnade zu begegnen. Statt einem Feind zu vernichten, kann Gott ihn retten. Ein Gegner kann zum Bruder werden, ein Mensch, der außerhalb von Gottes Reich steht, kann ein Teil von Gottes Familie werden. Ich habe einen Freund, der ist Iraner und der hat richtig Probleme zu Hause und die Familie wird bedroht. Und da habe ich gesagt, Sadik, wenn ich jetzt Jesus bin und ich habe dich hier, du bist bei mir an meiner linken Hand, ist das ja eine schöne Sache. Aber wenn Khamenei an meiner rechten Hand irgendwann ist, weil er sich für Jesus entscheidet und Jesus umarmt uns beide, dann sind wir ja irgendwie, wir müssen ja miteinander klarkommen. Das war für ihn eine schwere Lektion, das zu begreifen. Aber Gott kann aus Gottlosen Jünger machen. Wer selbst immer wieder durch Gnade aufsteht, der wird anderen die Möglichkeit zur Umkehr nicht abschreiben. Ich meine, wir haben jetzt über Khamenei gesprochen, aber wenn wir über Paulus nachdenken, ist ja eigentlich genau die gleiche Geschichte. Die Gemeinde, die hatte allen Grund, sich über seinen Fall zu freuen. Der bedrohte die Existenz der Gerechten, verfolgte die Gemeinde, er war Feind. Doch Gott vernichtete ihn nicht, sondern rettete ihn. Und dadurch wurde ein Feind zum Bruder und ein Verfolger zum Apostel. Auf dem Boden der Tatsachen, wir sollten uns nicht darüber freuen, dass wir immer wieder fallen, auch wenn es immer wieder passiert. Wir sollten darüber bestürzt sein, weil alles andere wäre billige Gnade. Aber auch die Freude über die Gewissheit, dass wir wieder aufstehen und am Ende der Zeit zum ewigen Leben auferstehen werden, die darf auch in unserem Leben sichtbar werden. Und ganz am Ende landen alle auf dem Boden der Tatsachen. Und dann werden nicht mehr unsere Masken oder unsere frommen Fassaden oder unsere Selbstdarstellung zählen. Dann stehen wir alle einmal vor Gott oder ja, vielleicht nicht stehen, sondern es wird die Zeit kommen, an dem sich jedes Knie vor Jesus Christus beugen wird und jede Zunge bekennen wird, dass er allein der Herr ist. Und die Gerechtfertigten, die sprechen dieses Bekenntnis nicht zum ersten Mal, die sprechen das mit Freude und freiem Herzen, weil sie ihr Vertrauen ja schon zu Lebzeiten auf Jesus gesetzt haben. Und die Gerechten knien nicht zum ersten Mal vor ihrem Herrn, weil sie ihm ihr Leben bereits unterstellt haben. Und sie sprechen die Worte nicht zum ersten Mal, sondern haben sie zu Lebzeiten bereits ausgesprochen und gesungen. Aber der Nichtgerechtfertigte, der wird das zum ersten Mal aussprechen müssen, weil er die Wahrheit nicht länger verdrängen kann. Und sie haben ihm ihr Leben nicht unterstellt, und sie sprechen diese Worte zum ersten Mal, weil sie sich zu Lebzeiten geweigert haben, sie auszusprechen oder zu singen. Aber jeder wird diese Worte sprechen. Und jeder wird vor Jesus als Herrn knien. Und in dem Moment wird dann der Gerechtfertigte, so sagt der Paulus das, ne, der spricht nicht vom Gerechten, sondern sagt, wir sind gerechtfertigt worden, der wird endgültig erhoben, nicht wegen der eigenen Gerechtigkeit, sondern wie zuvor schon immer wieder aufgrund der Gnade Christi. Und die anderen, die werden auf ewig erniedrigt werden, weil sie diese Gnade zu Lebzeiten abgelehnt haben. Aber solange die Leuchte der Gottlosen noch nicht erloschen ist, besteht Hoffnung. Und wir sind dann Teil vom Spiel, mit einem authentischen Christsein, mit einem Betroffenen sprechen über unsere eigenen Fehler, diesen Menschen Jesus lieb zu machen. Weil Gott hat keinen Gefallen am Untergang eines Menschen. Und er will nicht, dass Menschen verloren gehen, sondern dass sie zur Buße kommen. Den Vers können wir uns gut merken. 1, 2, 3, 4. Ja, müsst ihr noch Timotheus dazwischen euch merken. Aber 1, 2, 3, 4. Alle Menschen sollen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und darum freuen wir uns nicht über den Fall eines Menschen und triumphieren darüber, sondern wir freuen uns über jeden Menschen, den Gott wieder aufrichtet. Amen. Mal zum Segen auf. Ich lese Verse aus Jesaja 40, ab Vers 28. Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke, genugt dem Unvermögenden. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. So segne euch der dreieinige Gott. Amen.